SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, sind oft froh, wenn sie ihre Kinder nachmittags in eine Betreuung geben können. Deshalb gibt es ja inzwischen Ganztagsschulen, Nachmittagsbetreuung, bald sogar mit Rechtsanspruch auch für alle Grundschulkinder. Anders sieht es aus bei Angeboten für Schüler mit Behinderung. Die sind nämlich rar, um nicht zu sagen nicht vorhanden. Eine Mutter aus Homburg setzt sich seit Jahren für eine Betreuungsmöglichkeit an der Förderschule am Webersberg ein. Und jetzt scheint es so, als würde sich ihre Hartnäckigkeit auszahlen. Für andere besteht das Problem aber weiterhin.
Lisa Bonn hat blondes Haar, trägt eine Brille und eine hellblaue Mütze. Seit 6 Jahren besucht sie die Förderschule am Webersberg in Homburg, hat eine geistige Behinderung. Ihre Mutter Nina ist froh, dass Ferien sind. Denn als Lehrerin hat sie nun frei und muss sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, wer Lisa betreuen könnte. Während der Schulzeit sieht das anders aus. Deswegen kämpft sie seit Jahren für ein Betreuungsangebot an der Förderschule.
Ehrlich gesagt, ich verstehe gar nicht, warum es da kein Angebot gibt, weil ja, unsere Kinder sind erstens wirklich anspruchsvoller und wir Eltern brauchen hin und wieder auch mal eine Auszeit für uns. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Zeit, um eben arbeiten zu können, weil wir arbeiten ja auch ganz häufig in ganz normalen Jobs und es ist einfach schwierig, immer dann zu Hause zu sein.
Doch nun gibt es gute Neuigkeiten. Laut Bildungsministerin Christine Streichert-Livaux von der SPD soll an der Förderschule am Webersberg ab 1. Oktober eine Nachmittagsbetreuung starten. Unter der Trägerschaft des christlichen Jugenddorfes. Dass es so lange gedauert habe, läge an vielen Fragen, die zu klären gewesen seien. Zum Beispiel, was den Transport der Schüler angehe.
Das ist anders wie an einer Grundschule beispielsweise, wo der Schülertransport oft auch über den Regelbetrieb, über den normalen Busbetrieb eben sichergestellt wird. Das haben wir an den Förderschulen, über die wir heute sprechen, so in der Regel nicht, sondern wir haben teilweise Kleingruppen oder sogar einen individualisierten, auf die Person zurechtgeschnittenen Transport. Und das ist dann auch eine Frage der Organisation, wie wir das hinkriegen.
Der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, Michael Schmaus, begrüßt das Angebot, fragt sich aber trotzdem, warum es nicht früher gekommen ist. Außerdem sei das Betreuungsproblem in anderen Förderschulen noch nicht gelöst. Deswegen macht er Druck auf die Landesregierung.
Die Komplexität der Situation ist allen Akteuren, also den unterschiedlichen Ministerien, aber auch den Landkreisen und so weiter, seit Jahren bekannt. Und warum es dann trotzdem so lange dauert, das erschließt sich mir nicht wirklich. Die Problematiken von Kindern mit Behinderungen sind bekannt und es ist auch die Problematik der Fahrdienste, alles drumherum bekannt. Insofern könnte man ja jetzt auch gewisse Blaupausen, die man hat im Land, auch durchaus verwenden für die Etablierung weiterer Hortmodelle.
Nina Bonn jedenfalls ist erleichtert, dass es ab Herbst für Lisa eine Betreuung geben soll. Ganz trauen will sie der Ankündigung aber nicht. Zu oft sei eine Betreuung schon versprochen worden und dann doch nicht gekommen.
Ein Kampf um die Nachmittagsbetreuung von Kindern mit Behinderungen im Saarland. Die Wahl der Verfassungsrichter im Bundestag ist in einem Eklat geendet. Die Wahl aller 3 Richter ist von der Tagesordnung des Parlaments genommen worden und das weitere Verfahren ist erstmal offen geblieben. Die schwarz-rote Koalition hatte ihre Reihen nicht schließen können. Die Führung der Union hat offenbar Bedenken gegen die von der SPD nominierten Juristin Frauke Brosius-Gersdorf in ihrer Fraktion nicht rausräumen können. Benjamin Großkopf fasst zusammen für die Region am Nachmittag auf SR3.
Wie 2 Züge, die langsam aufeinander zurollen. So war die Woche hier in Berlin. Spätestens heute um 11:45 wird klar, sie prallen aufeinander.
Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben beantragt, die Tagesordnung 10, 11 und 12, Wahlen von Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts, von der Tagesordnung abzusetzen. Ebenso beantragt wurde das von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Bundestagsvizepräsidentin Josefine Ortleb macht damit klar, zur eigentlich vorgesehenen Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf kommt es erstmal nicht. Auch die beiden anderen Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht müssen warten. Dirk Wiese von der SPD betont, wie unzufrieden er damit ist und mit dem Koalitionspartner Union.
Es ist kein guter Tag für die Demokratie bei uns im Land. Und ich will sehr deutlich machen, wir als SPD, wir haben in den vergangenen Wochen bei wirklich schwierigen Entscheidungen, die unsere ganze Fraktion sich verdammt schwer gemacht hat, wir haben gestanden. Und ich erwarte zukünftig, dass bei solchen schwierigen Entscheidungen auch andere stehen. Vielen Dank.
Der Vormittag davor im Reichstag, Hektik, Fraktionssitzungen statt Plenum, Statements statt Richterwahl, Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann.
Dieser Tag heute ist ein Desaster für das Parlament, ist vor allen Dingen ein Desaster für Jens Spahn und Friedrich Merz und mit ihm die Koalitionsfraktion von CDU, CSU und SPD.
Zu groß waren die Vorbehalte gegen Brosius Gersdorf in der Union, die von der SPD dann eine Verschiebung der Wahl forderte. Wenn man die Worte von Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern zusammenfasst, das hält die SPD für eine Unverschämtheit.
Die SPD hat gute Frauen vorgeschlagen, die fachlich anerkannt sind. Und auch die Union hat einen guten Vorschlag. Und über diese Vorschläge ist frühzeitig gesprochen worden. Und jetzt geht es darum, dass Herr Merz und Herr Spahn für stabile und verlässliche Mehrheiten sorgen.
Das war beiden heute früh nicht gelungen. Zu viele Unionsabgeordnete kritisierten die Haltung von Brosius Gersdorf zu Abtreibungen. Dann tauchten gestern Abend plötzlich Plagiatsvorwürfe zur Doktorarbeit der Kandidatin auf. Oder wie der Geschäftsführer der Unionsfraktion Steffen Bilger das umschreibt, es gab zu viel Unruhe.
Wesentliche Voraussetzung für eine Beruhigung einer solchen Situation ist, dass die jeweiligen Kandidaten für das Amt eines Richters oder einer Richterin am Bundesverfassungsgericht über jeden fachlichen Zweifel erhaben sind. Wir wären bereit gewesen, die beiden anderen Verfassungsrichter heute zu wählen. Leider war es nicht mehr möglich, das heute zu vereinbaren.
Tag 66 der Regierung von Friedrich Merz, angetreten, um vieles anders zu machen als die Vorgänger von der Ampel. Mit dem heutigen Tag ist das in puncto Zusammenarbeit zwischen den Koalitionspartnern komplett misslungen, kritisiert Dietmar Bartsch von den Linken.
Ich finde es wirklich unverantwortlich, wie hier sehenden Auges in eine Krisensituation gesteuert worden ist. Und ich sage ganz klar, das, was Sie kritisiert haben an der Ampel, das wird hier in Potenz vorgeführt.
Was Bernd Baumann von der AfD auf folgende kurze Formel bringt.
Was wir heute hier sehen, ist die absolute Instabilität dieser Regierung.
Baumanns Fraktion verfolgt, das ist ihr deutlich anzumerken, die schiefgegangene Wahl heute genüsslich. Ein besseres Thema für die nun eigentlich beginnende Sommerpause hätte sie sich kaum wünschen können.
Die geplante Wahl der Bundesverfassungsrichter im Bundestag ist verschoben worden. Benjamin Großkopf hat den Tag für uns zusammengefasst. Die Tour de France nähert sich ihrem Ziel. Über 197 Kilometer ging es heute durch die Bretagne von Saint-Malo nach Meurthe-Bretagne. Ja, und wie schon gestern war das eine lange, anspruchsvolle Etappe auf dem Programm mit einem kleinen Anstieg. Jetzt am Schluss, da quälen sie sich gerade rauf. Es gab eine Ausreißergruppe, noch einen Sturz kurz vom Schluss im hinteren Feld. Und Holger Gersker sagt uns jetzt, wie der letzte Kilometer, der jetzt ansteht, ausgeht hier in der Region am Nachmittag.
Zugute, dass die vorn unter dem Teufelslappen, also 1000 Meter vom Ziel entfernt, so ein bisschen Schlangenlinien fahren, sich belauern und abwarten. Und dann sieht man, dass die Gruppe von Florian Lipowitz tatsächlich wieder ein bisschen näher kommt. Das sind jetzt keine 20 Sekunden mehr. Aber vorn wird gleich nochmal die Post abgehen, denn hinter den dreien, die ich gerade beschrieb, sind auch noch andere Fahrer, die vielleicht die Hoffnung haben. Oscar Onley ist da, der junge Brite, der hier schon ein paar Mal eine gute Rolle gespielt hat auf den Etappen. Und auch ein paar andere, zum Beispiel Helfer von Wing und auch von Tadej Pogacar, wobei dessen wichtigster Joao Almeida 6 Kilometer vor dem Ziel gestürzt ist. Da muss man hinterher schauen, wie es ihm geht. Aber erst einmal schauen wir auf die letzten 700 Meter. Es ist jetzt der Wechsel an der Spitze. Jetzt ist es Jonathan Narváez. Das ist der besagte Helfer von Tadej Pogacar. Der macht das Tempo jetzt im Sinne des Slowenen am Hinterrad Remco Evenepoel. Das wäre ein Ding, wenn der Belgier hier nach dem Zeitfahren auch diese Etappe gewinnt. Pogacar wollte es unbedingt, hat Nils Politz seinen Helfer eingespannt, um Ausreißergruppen zu jagen und zu stellen, weil er diese Etappe so prestigeträchtig unbedingt gewinnen will. Pogacar ist momentan an der dritten Stelle. So kommen sie jetzt hier auf die letzten 400 flachen Meter. Das ist nicht mehr so steil. Narváez vorne als Helfer und Anfahrer, dann Remco Evenepoel, dann Tadej Pogacar, dann Jonas Vingegaard und dessen Helfer Matteo Jürgensen, der den besseren Punch hat aus der Mannschaft, der vielleicht auch die Chance hat, hier zu gewinnen. 250 Meter noch, immer noch Narváez vorne. Es ist ein Riesentrubel hier, alle klopfen mit den flachen Händen auf die Banden und jetzt der Antritt von Tadej Pogacar. Pogacar geht und Vingegaard ist an seinem Hinterrad. Alle anderen sind geschlagen, auch Evenepoel, aber der Vorsprung von Tadej Pogacar ist riesengroß. Pogacar wird die Etappe gewinnen vor Jonas Vingegaard, die Faust nach oben Und der dritte Platz geht dann, glaube ich, noch an Matteo Jürgensen, ganz knapp vor Remco Evenepoel. Und jetzt schaue ich raus, wie viele Sekunden letztlich Florian Lipowitz verliert. Alles so um die 30 wäre okay, zumal ja die anderen, die jetzt gerade ins Ziel gefahren sind, gar nicht der Maßstab sind. Jetzt sprinten die Nächsten hier um die Plätze. Ist die Nummer 72 da schon dabei? Jawohl, da ist er. Starke Leistung, der kommt wieder vor Primoz Roglic an, wenn es auch nur 2-3 Längen waren. Aber Florian Lipowitz hat das auch hier gut gemacht und jetzt geht es so langsam in sein Terrain. Aber der Tagessieger heißt Tadej Pogacar und der Weltmeister übernimmt damit, wenn ich es richtig gerechnet habe, wieder fast alle Trikots. Bester Bergfahrer, bester Sprinter ist er inzwischen auch und natürlich auch das Gelbe.
Es ist Feierwochenende, perfektes Sommerwetter, nicht zu heiß. Also wir können gut rausgehen. Wir haben schon in den Verkehrsnachrichten gehört, es gibt ein Dorffest in Wiebelskirchen, da können Sie natürlich hingehen. Und es gibt das Altstadtfest in Saarbrücken, da ist jetzt meine Kollegin Jennifer Klein für SR3. Jenny, gerade im Hintergrund hatte ich noch so ein bisschen Soundcheck gehört, jetzt ist es gerade leise, geht es überhaupt schon los?
Ja, so richtig los geht's noch nicht, aber du hast recht. Hier läuft gerade ein Soundcheck und zwar der von Kamrad auf der großen SR1-Bühne. Und das erleben wir hier die ganze Zeit. Es wird immer mal ein bisschen leiser, aber dann auch wieder ziemlich, ziemlich laut. Also so langsam werden die Leute hier eingeheizt. Hier zwischen St. Johanna Markt und Staatstheater ist auch wirklich alles vorbereitet. Normalerweise fahren hier Autos durch, aber jetzt ist hier Platz für verschiedene Stände. Da ist der Markt für Kunst, Design und Chloris und da sind auch schon einige Besucherinnen und Besucher unterwegs. Ich würde sagen, so langsam wird es voller, aber gerade ist es noch recht entspannt. Da spazieren die Leute noch recht lässig durch die Straßen. Und ein paar habe ich auch mal gefragt, auf was sie sich denn hier beim Altstadtfest so freuen.
Ein bisschen Stimmung, ein bisschen Menschen sehen, neue Eindrücke. Wie gesagt, wir waren noch nie hier und jetzt schauen wir einfach mal.
Auf die Kinderwiese. Da findet ganz viel Programm, auch Tanzen für die Kinder statt und generell das Programm, dass sie alles mal austesten können.
Und was natürlich nicht fehlen darf, sind Essen und Getränke. Und da sind auch schon ganz, ganz viele Stände aufgebaut. Einige haben auch schon offen und schon die ersten Kunden bedient. Ich bin bei einem Stand am St. Johanna Markt vorbeigelaufen eben. Und das ist der Fischstand von Evelyn Sonnier aus Saarlouis. Sie ist hier mit ihrem Stand schon seit einigen Jahren und kommt auch immer wieder her, gerne an den St. Johanna Markt. Und das hat sie mir gesagt.
Das ist halt hier eins der größten Feste bei uns im Saarland. Ich als eingefleischte Saarländerin stehe natürlich auch da dahinter. Und ist einfach eine tolle Veranstaltung. Also auch für uns als Betreiber.
Gibt es irgendeinen besonderen Bestseller hier am Altstadtfest?
So Garnelen und Calamares läuft hier sehr gut und typischer Backfisch.
Klingt schon mal lecker, aber außer gutem Essen steht hier noch viel mehr auf dem Programm. Wie eben schon gehört, ganz viel Live-Musik, das Kinderprogramm, aber zum Beispiel auch ein barrierefreier Disco-Abend. Der geht auch jetzt schon in einer guten Stunde los, hier unten unterhalb des Staatstheaters auf der Saarwiese. Und bis Sonntag sind dann noch etliche Programmpunkte hier im Altstadtfest geplant. Und das natürlich ideal bei bestem Sommerwetter.
Vielen Dank für diese Eindrücke vom Altstadtfest Saarbrücken, das in den Startlöchern steht. 7 Bühnen gibt's, da muss man sich schon entscheiden, wo man hingeht, damit man alles mitbekommt. Bis Sonntagabend wird gefeiert.